Partide so ein Blatt. Ehepaare plus 1. Ja, wenn ein kleines Kind geboren wird, so wie die Nele zum Beispiel, dann geht es schon nach wenigen Wochen, nachdem also dieser Mutterschutz, das dröhnt irgendwie, gell?
Das ist zu weit unten. Aha.
Die Babys haben ja von der Mutter noch so Immunabwehrstoffe nach der Geburt, aber schon nach wenigen Wochen kommt der erste Schnupfen und es ist für die Eltern beim ersten Kind irgendwie ein Drama, wenn man die ganze Zeit merkt, es kann nicht atmen, nur beim Stillen, dann schreit es und so, also es ist ganz schlimm. Und bei dem geht es schon um Herrschaft. Die Bakterien kämpfen um die Herrschaft im Körper des kleinen Babys. Und sie siegen am Ende des Lebens. Im Krankenhaus sterben sehr viele Leute, weil die Bakterien dann irgendwann gewonnen haben bei diesem lebenslangen Kampf um die Herrschaft. Und so geht es eigentlich überall in unserer Welt um Herrschaft. Herrscht der Euro oder die Drachme in Griechenland? Ist vielleicht eine aktuelle Frage bald. Wie können wir den Rubel zum Absturz bringen, fragen sich die westlichen Wirtschaftsnationen. Welche Ideologie oder welcher Glaube wird in Deutschland irgendwann herrschen? In sehr vielen Bereichen geht es darum. Auf diesem Bild hinten, da seht ihr also unsere 7 Kinder. Die lächeln alle sehr freundlich. Das ist also aus unserem Pool von Bildern, habe ich einfach die freundlichsten rausgesucht. Aber im normalen Alltag, der bei uns um 5.15 Uhr beginnt mit der ersten Schicht, also wir haben das so in 2 Schichten, wie wir die Kinder abfertigen, bis sie dann irgendwann um 8 die letzten im Kindergarten sind, da geht es tatsächlich jeden Tag darum, wer herrscht. Das ist gar nicht so einfach. Ja, und ihr wisst selbst, welche grausame Dinge in unserer Welt passieren, in der Ukraine, in Syrien. Gut, dass wir nicht alles wissen, was da abläuft, und es geht darum, wer herrscht. Und darum ist es gut heute Morgen, das ist auch mein Ziel mit dieser Predigt, und das ist auch das Thema von unserem Bibeltext, das ist ein Kapitel aus dem Buch Daniel abgedruckt, Kapitel 4 aus der Elberfelder Übersetzung, dass wir uns heute Morgen mit diesem Thema beschäftigen, wer herrscht eigentlich? Das ist für uns Christen sehr wesentlich, dass wir hier die Welt mit den Augen Gottes ansehen. Ich habe letztes Jahr ein Buch gekauft. Ich dachte, ich will mich ein bisschen weiterbilden, einfach irgendwas bei Amazon Weltgeschichte. Und da habe ich dann ein kleines Buch bekommen, die kleine Weltgeschichte von Alexander Demant, so hieß es irgendwie. Und dann war ich ganz interessiert. Plötzlich habe ich gemerkt, da steht auch was drin von Israel, mit den Königen, wie das da alles zustande kam, wie die Länder sich vergrößert haben. Und die Begründung von diesem Geschichtsschreiber, das ist ein weltliches Buch, die Begründung von diesem Geschichtsschreiber, warum König David so viele Eroberungen geschafft hat und sein Gebiet so weit ausgebreitet, das war, ich zitiere, eine zeitweilige Schwäche der Feinde erlaubte es David, dass er so viele Siege erreicht. Was sagst du dazu? Eine zeitweilige Schwäche der Feinde, das war also sozusagen die Sicht der Welt. Wir würden als Christen, die wir die Bibel lesen, eine andere Antwort geben. Als David einmal kämpft gegen die Philister in 2. Samuel 5, da sagt der Herr, warte, bis du das Rauschen in den Baka-Bäumen hörst und dann zieh in den Krieg, denn dann ist der Herr vor dir ausgezogen. Das war der Grund für den Sieg, dass der Herr vor ihnen hergeschritten ist. Die Ungläubigen haben einfach nur gedacht, ach, es ist ein kleiner Wind, eine Brise. So unterschiedlich kann man also die Welt betrachten. Wir könnten sagen, Gott schreibt Geschichte und keiner liest. Bis auf uns natürlich. Wir lesen ja die Geschichte des Wort Gottes. Und darum sitzen wir ja auch hier, weil wir das verstanden haben, weil wir glauben, weil wir sagen im Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott. Das ist ja unsere Grundlage. Oder kommt ihr wegen dem Schlagzeug oder wegen der schönen Lieder oder dass die Kinder mal eine Stunde beaufsichtigt werden? Ich möchte heute das Ziel ausgeben, das lautet, oder das Ziel ausgeben, ich sage es anders, ihr müsst euch heute einfach nur drei Buchstaben merken, die hier auf diesen Aufklebern drauf sind. Das sind so kleine Aufkleber. DHH, und das ist das Thema abgekürzt, die Himmel herrschen. Die Himmel herrschen. Man könnte jetzt eine sehr kurze Predigt über das Thema halten. Wenn ihr jetzt mit dem Blick mal auf den Bibeltext seid, ganz links die rote Schrift, da sieht man, wie der höchste Herrscher des damaligen Weltreiches Babylon, bis dahin gab es keinen größeren Herrscher auf der Erde, wie Nebukadnezar, dieser König, wie er Gott preist und anbetet. Wie groß sind deine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft dauert von Generation zu Generation. Und am Ende des Bibeltextes auch ein Lobpreis. Nun rühme ich, ganz rechts, Vers 34, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Lobpreis am Anfang, Lobpreis am Ende, könnte man sagen, Halleluja, Amen. Fertig. Das ist unser Ziel. Wenn der höchste Herrscher der damaligen Erde, des damaligen Weltreiches Gott anbetet, das ist ja wunderbar. Das ist gewaltig. Was man nur beim Lesen dieses Bibeltexts entdeckt, ist, dass 8 Jahre verstreichen müssen, bis Nebukadnezar dazu kommt. Weil Vers 33, also links, an der kleinen linken Spalte, das sind noch die letzten 3 Verse von Kapitel 3. Der Lobpreis in Vers 33 ist ein Rückblick. Er erzählt jetzt, er will gerne, schau mal Vers 31 an, 3:31, ganz links, der König Nebukadnezar an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Welt wohnen, euer Friede werde groß. Es schien mir gut, die Zeichen und Wunder kund zu tun, die der höchste Gott an mir getan hat. Und jetzt kommt Kapitel 4. Du gehst nur mit der Nele hin. Ich habe jetzt einen Tag lang rumgetragen beim Thomas. Bin ja schon verliebt. Kriege ich gleich einen Rückfall. Also Kapitel 4 ist ein Rückblick. Der Nebukadnezar will gerne, dass alle Leute erfahren, was er erlebt hat. Bis er so weit kam, zum Lobpreis. Das war nämlich eine lange Strecke, die er zurücklegen musste. Die Anerkennung Gottes. Ein von Herzen kommendes Lob für den einzig wahren Gott. Das ist ein langer Weg, den der Mensch zurücklegen muss, bis er dahin kommt. Und da würden wir jetzt ganz viele Geschichten hören können von euch, wie lang es gedauert hat und was der Herr alles tun musste, bis du mit ganzem Herzen Gott gelobt hast. Wie viel schwieriger für den höchsten Herrscher der damaligen Welt. Je weiter oben, desto schwieriger. Eine lange Reise und das Ziel, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist und ihn anzubeten, erreichen viele Menschen nie. Der damalige König der Welt hat es erreicht. 8 Jahre hat Gott gebraucht, bis er ihn da gehabt hat, bis er diese 3 Buchstaben geschluckt hat. Die Himmel herrschen. Da sind viermal Worte unterstrichen, blau hinterlegt, seht ihr das, da steht immer erkennen. Bis du erkennst. Das war das Ziel für den Nebukadnezar. Und das fing ja sehr schön an, Kapitel 4, Vers 1, jetzt schauen wir uns den Text kurz an. Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Weil er hatte so viel Geld, wie er braucht, so viele Frauen, wie er will, so viel Essen, er hat geherrscht. Die Feinde, die Meder und Perser, die später das Reich erobert haben, das war noch weit weg. Das wurde erst zur Zeit seines Enkelsohnes Babylon gestürzt vor den Medern und Persern, also alles war in Ordnung. Glücklich und sorglos war ich in meinem Palast. Gott wollte das aber ändern, denn sein Herz, Vers 27, jetzt seht ihr diesen Lobpreis links und rechts und die roten Linien, die führen uns dahin, wie eigentlich sein Herz am Anfang der Geschichte war. Vers 27, da begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Also da sitzt du dann draußen, hast 120 Quadratmeter Haus, fast schon abbezahlt, der Rasen ist schön gewachsen. Und dann sagst du zu deiner Schatzifrau, Schatzi, ist das nicht wirklich wunderbar, was ich dir für ein schönes Reich gebaut habe? Der BMW in der Garage und alles ist so super und mit meiner Macht und Stärke habe ich das alles erarbeitet. Und der Nebukadnezar hat sich diese ganze Herrlichkeit des babylonischen Reiches also auf seine Fahne geschrieben. Das wollte Gott ändern. Das Buch Daniel könnte man vielleicht auch so überschreiben, das sind Lektionen für Herrscher. Lektionen für Herrscher, und wir schneiden uns eine Scheibe davon ab heute Morgen. Das ist ja das Ziel, dass wir auch was lernen. Ganz am Anfang, wie Gott das öfters macht im Buch Daniel, beginnt die Geschichte mit einem Traum. Ein Traum vom Baum. Thomas, kennen die Geschwister alle die Geschichte aus der Gemeinde? Genau. Ist ja gleich erzählt, die Geschichte. Der Nebukadnezar hatte einen Traum. Es war also nicht so ein Schnitzeltraum. Wisst ihr, was ein Schnitzeltraum ist? Das habe ich heute Morgen noch erfunden. Das ist, wenn du zu viel Schnitzel isst und dann schläfst, dann hast du furchtbare Träume. Und da kannst du dann sagen, wow, was hat der Herr mir heute in der Nacht für Visionen gezeigt, aber es war eigentlich nur die Schnitzel, weil der Magen so voll war. Also da brauchst du nicht drauf irgendwas drauf geben. Beim Nebukadnezar war das anders. Sein Traum, im Vers 2, Kapitel 4, Vers 2, da heißt es, ich sah einen Traum und er erschreckte mich. Und Traumgestalten auf meinem Lager und Visionen, die ich gesehen hatte, ängstigten mich. Und als der aufstand, der Nebukadnezar, hat er noch vor dem Frühstück alle die Weisen aus dem ganzen Reich zusammengetrommelt. Er wollte wissen, was das bedeutet. Das war ein Traum, der ging ihm durch alle Knochen. Er wusste, das ist nicht irgendwas, was ich gleich vergessen soll. Das hat eine ganz wichtige, einschneidende Bedeutung für mein Leben. Und zum Glück war der Daniel noch da, der schon in seinem Alter auch fortgeschritten war. Sein Name war Belsazar, Vers 5. Zuletzt, nachdem alle Zeichendeuter natürlich nicht wussten, was der Traum bedeutet, kam Daniel und hat ihm den Traum erklärt. In der dritten Spalte, ich habe das versucht, ein bisschen so thematisch nach Spalten hier zu ordnen. Die dritte Spalte könnte man überschreiben mit der Traum. Ich habe es auch gemacht, aber da waren eure Blätter schon ausgedruckt. Der Traum. Er sieht einen Baum in der Mitte der Erde, das ist Vers 7. Ein Baum stand in der Mitte der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der Baum wurde groß und stark und seine Höhe reichte bis an den Himmel. Und er wurde gesehen bis ans Ende der ganzen Erde. Sein Laub war schön und seine Frucht zahlreich. Und es war Nahrung an ihm für alle. Die Tiere des Feldes fanden Schatten unter ihm und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und alles Fleisch nährte sich von ihm. Ich schaute in den Visionen, die ich auf meinem Lager hatte, und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg herab vom Himmel. Er rief laut und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und streut seine Frucht umher. Fliehen sollen die Tiere unter ihm weg und die Vögel aus seinen Ästen. Doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze, im Grün des Feldes. Vom Tau des Himmels mag er benetzt werden, und mit den Tieren soll er teilhaben am Gras der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt und das Herz eines Tieres ihm gegeben werden. Und 7 Jahre sollen über ihn vergehen. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen. Und ein Spruch der Heiligen ist diese Sache, damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will, und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Das war der Traum. Und der Daniel, Vers 15, der König sagt ihm, dass das sein Traum war, und der Daniel selbst ist von Entsetzen gepackt, Vers 16. Da war Daniel, dessen Name Belsazar ist, eine Zeit lang vor Entsetzen wie betäubt, und seine Gedanken erschreckten ihn. Und der Daniel sagt dann: Mein König, wie schön wäre es, wenn dieser Traum deinen Feinden gelten würde. Ganz am Ende von der vierten Spalte heißt es dann: Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Deutung deinen Feinden. Vers 17. Na, wo ist es jetzt? Achso, das ist da im Vers 16 in der Mitte. Der König fing an und sagte: Belsazar, der Traum und seine Deutung mögen dich nicht erschrecken. Also sei mutig und sag, was ist das? Was bedeutet es? Und dann kommt die Deutung in Vers 17. 17 bis 23, das lesen wir auch gemeinsam. Der Baum, den du gesehen hast, der groß und stark war, und dessen Höhe an den Himmel reichte und der über die ganze Erde hin zu sehen war, und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an dem Nahrung für alle war, unter dem die Tiere des Feldes wohnten und in dessen Ästen die Vögel des Himmels sich aufhielten, das bist du, König, der du groß und stark geworden bist. Und deine Größe nahm zu und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herabsteigen sah, der sprach: Haut den Baum um und zerstört ihn, doch seinen Wurzelstock lasst in der Erde, und zwar in einer Fessel aus Eisen und Bronze, im Grün des Feldes. Und vom Tau des Himmels mag er benetzt werden, und bei den Tieren des Feldes soll er seinen Teil haben, bis 7 Jahre über ihn hingegangen sind. Dies ist die Deutung, König. Und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern, und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über dein Königtum dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Das ist eine klare Ansage für den König. Er war gewarnt, es war ganz deutlich, was auf ihn zukommt. Und deshalb sagt Daniel zu ihm in Vers 24: Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, denn dein Wohlergehen, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Der Nebukadnezar hatte also eine Warnung bekommen und auch die Aufforderung von Daniel, es ist noch Zeit, Buße zu tun. 12 Monate Zeit. Schau Vers 25 an. All das kam über den König Nebukadnezar, Vers 26, nach Ablauf von 12 Monaten, nämlich als er auf dem königlichen Palast in Babel auf und ab ging. Also 12 Monate Zeit, und nach diesen 12 Monaten, da war er immer noch so drauf. Hat den Traum schon ganz vergessen. Was ist das für ein Traum? Quatsch. Was der entführte Jude da wieder sagt. Und dann kommt also sein eigener Lobpreis. Und die Erfahrung machen auch wir: Solange es nicht weh tut, lernen wir nichts. Ist es nicht so? Also das Gefährliche beim Diabetes ist, dass es nicht weh tut. Das ist das Gemeine und Gefährliche an dieser Krankheit. Bei unseren Kindern, wenn sie krabbeln, dann kommt irgendwann der Griff Richtung Blumentopf, Erde. Okay, und dann wissen sie schon, es ist verboten und sie robben sich an und dann so und dann sage ich nein. Und dann doch eine. Weil bis dahin hat es noch nicht wehgetan. Ihr könnt ja dann so, da gibt es ja so Plastikschalen, weißt du, so Schutzabdeckungen für Blumentöpfe, da kann man alles absichern, damit die Kinder nie Nein lernen müssen. Das geht auch. Aber solange es nicht wehtut, ändert sich nichts. So war es auch beim Nebukadnezar. Vers 28, da wird es dramatisch. Noch war das Wort im Mund des Königs. Also das war noch gar nicht richtig ausgesprochen, dieses mein Reich, meine Herrschaft. Noch war das Wort im Mund des Königs. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben wie den Rindern. Und es werden 7 Jahre über dich vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Vers 30. Zu derselben Stunde wurde das Wort an Nebukadnezar erfüllt. Er wurde von den Menschen ausgestoßen und aß Gras wie die Rinder. Und sein Leib lag, benetzt vom Tau des Himmels, bis sein Haar wie Adlerfedern wuchs und seine Nägel wie Vogelkrallen. Jetzt frage ich euch, wie geschieht das eigentlich? Oder wie ist es in dieser Geschichte geschehen? Thomas hat gesagt, du kannst die Leute auch was fragen. Machen wir jetzt mal. Schauen wir mal, ob das klappt bei euch. Wie ist das geschehen? Er wurde von den Menschen ausgestoßen. Haben die ihn rausgeschmissen? Palastrevolution? Na. Das war mir falsch. Also 2 Versuche habt ihr noch. Da kann ich dann bei uns erzählen, ich war in Mannheim, eine Riesengemeinde, aber egal was du fragst, die wissen nichts. Da sind sie voll ermutigt in Bayern. Geisteskrankheit, ja genau. Der ist ab diesem Moment ist er voll durchgedreht. Hast du ein Glück, Thomas. Die Erfüllung sah ganz einfach aus. Er ist verrückt geworden im gleichen Moment. Als ich bin ja Krankenpfleger von Beruf und als ich die Ausbildung gemacht habe, da muss man auch für somatische Ausbildung im normalen Krankenhaus dann in Psychiatrie für einige Wochen. Und das ist total spannend, wenn man noch nie in der Psychiatrie war, dann tauchst du in eine andere Welt ein, also geschlossene Stationen und was da alles gibt. Und dann habe ich immer so während des Tages, das war eine Aufnahmestation, habe ich immer gehört, irgendwo schreit da jemand. Ganz weit entfernt. So, ah! Der schreit da immer. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich auf die Suche, wer da schreit. Und dann ging ich durch die Zimmer und habe aus dem Fenster geguckt. Und irgendwann, das sind lauter so kleine Häuser, wie so ein Park ist es angelegt, die Psychiatrie, bei uns da in Passau unten. Und dann sehe ich da so ein Haus mit einem großen Zaun, so wie ein Gehege. Und da war ein nackter Mann drin und der lief schreiend und dreckig so durch das Gehege. Und da habe ich gedacht, das betrifft's. Das ist ja Wahnsinn. Also ich war fertig. Das hast du noch nicht gesehen, das ist wie im Film. Da dachte ich, ja, wieso zieht den keiner an? Wieso wäscht den keiner? Aber wenn du den anziehst, dann reißt er sich die Kleider vom Leib und dann schreit er weiter und dann läuft er weiter. Das ist unvergesslich. Und so war der Nebukadnezar. Die haben ihm nicht die Fingernägel geschnitten, die 7 Jahre. Und auch nicht die Haare. Der war splitternackt, voller Dreck. Die Haare waren mitten bis da hinten runter. Der Bart, die Haare wie Adlerfedern, die Krallen wie Vogelklauen. So lag der draußen nackt im Regen. Unglaublich. Da gibt es sogar einen medizinischen Begriff für die Krankheit übrigens. Die gibt's echt. Die Krankheit, dass man sich wie ein Tier aufführt. Und der Herr hat es angekündigt. Das menschliche Herz wird von dir genommen und du wirst das Herz von einem Tier bekommen. Und bei uns, ich bin jetzt nur noch in der Psychiatrie, das heißt Forensik. Das sind also die Patienten, die in Bayern in eine Sicherungsverwahrung kommen, die jemanden umgebracht haben oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge. Und bei uns auf der Station ist eigentlich sehr normal, das sind lauter junge Männer, das ist ganz einfach, wirklich. Viele sind gute Freunde von mir, mittlerweile nach Jahren. Aber wenn du auf die Akutstation kommst, wo die Männer sind, die mal richtig aufdrehen oder durchdrehen, gell, dann werden die dann gefesselt, also fixiert am Bett. Und wenn du da eine Stunde neben so einem Bett sitzt, dann denkst du wieder, na Hilfe, ich könnte hier nicht arbeiten, ich will zurück auf meine Station, weil das ist voll krass. Wenn die dann so voll schreien, weißt du, und du denkst, jetzt reißen die gleich die Riemen ab oder das Bett fliegt aus der Verankerung. Das ist brutal. So war das dann. Und hundertprozentig, das war genau ein Fall für uns gewesen in Nebukadnezar. Würde bei uns in der Klinik sitzen. Das Wunderbare an der Geschichte, der Herr hat es ihm angekündigt, es werden 7 Jahre über dich vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es verleiht, wem er will. Und ich stelle mir das vor, Vers 31, gell? Am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Ein abgezehrter, dreckiger, verwahrloster Mensch mit wildem Haar und Krallen wie Vogel. Und wenn du in seine Augen geblickt hättest, ich glaube, wir hätten das gesehen, weißt du, das Funkeln, das wie vor einem Tier. Und irgendwann war der Punkt gekommen, da erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Das ist die Wende. Dass er aufblickt zu Gott. Vorher hat er nur sich selbst gesehen und jetzt plötzlich erhebt er seine Augen zum Himmel und er Sehnsucht in diesen Augen und Gott erbarmt sich. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt. Ganz rechts, Vers 32, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Stell dir vor, bei der UNO-Vollversammlung oder wo immer das wäre, da würde der Nebukadnezar auftreten. Mit so einer Aussage. Liebe Leute, habt ihr keine Ahnung? Wisst ihr nicht, was ich erlebt habe? Die 7 Jahre im Wahnsinn. Da ist niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Das ist gewaltige Erkenntnis. Und übrigens in Vers 14, da ist es angekündigt, und zwar, das überliest man vielleicht, Vers 14. Am Ende, da heißt es, in der vorletzten Zeile, Menschen und es verleiht, das Königtum, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber einsetzt. Verstehst? Der Nebukadnezar, der war der Höchste der Menschen, dann ist er der Niedrigste der Menschen geworden, weil er ein Tier geworden ist, und dann hat es Gott gefallen, ihn wie ein Tier über alle wieder zu setzen. Höher als er vorher war, übrigens. Vers 33, zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und zur Ehre meines Königtums kehrten meine Herrlichkeit und mein Glanz zu mir zurück. Und meine Stadträte und meine Gewaltigen suchten mich auf. Und ich wurde wieder in mein Königtum eingesetzt und außergewöhnliche Größe wurde mir hinzugefügt. Und ich glaube, dass der früher ein guter Herrscher war. Stell dir vor, du warst der Vizeherrscher und dann wird der Erste verrückt. Ja, was ist dann das Nächste, was man macht? Halleluja! Endlich haben wir los in Nebukadnezar, jetzt sind wir dann die Herrscher. Das war aber nicht so. Der Herr hat ihm das bewahrt und nach 7 Jahren, die haben ihn vielleicht gepflegt, zumindest nicht Fingernägel geschnitten. Aber als er wieder normal war, haben sie ihn wieder zurückgeholt. Und dann ist er zu größerer Herrschaft aufgestiegen als vorher. Und das ist die Lektion. Das ist einfach die Lektion. Der Höchste, wenn er nicht spurt, dann wird er zum Niedrigsten. Weil wenn es Gott gefällt, will er wieder zum Höchsten. Das ist nichts unmöglich. Ist alles drin. Jede Zeit. Gott kann tun und lassen, was er will. Und das ist das Beispiel. Bis du erkennst. Siehst du das kleine Wort bis? Das ist immer vor den blau markierten Wörtern. Fast jedes Mal. Gott kann sich eine Pause in der Weltgeschichte leisten. Das Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste, hat er eine komplette Generation ausgetauscht, 40 Jahre Pause, dann ging es wieder weiter. Vorher waren 603.000 Soldaten, nach 40 Jahren 601.000 Soldaten, aber keiner war mehr der gleiche. Die sagen einfach, das sind die nächste Generation, die ist nachgewachsen. Kann sich Gott leisten, dass er die Gemeinde mal aufs Pausegleis stellt, weil die spuren nicht, und dann macht er mit anderen wieder weiter. Gibt es bei dir auch ein, bis du erkennst, dein eigenes? Gott kann auch bei dir warten. Kann sich das leisten. Dass er wartet und wartet. Also ich kenne die Punkte, wo Gott bei mir wartet. Und erstaunlich, wie oft er, wie geduldig er ist. Wie leicht man sich auch was vormacht und denkt, naja, das brauche ich also gar nicht ändern, das ist ganz gut, wie es so läuft im Christenleben. Ist aber nicht wahr. Vielleicht könnte der Weg anders aussehen. Die Himmel herrschen. Und so muss man es eigentlich betonen. Nicht die Himmel herrschen, sondern die Himmel herrschen. Nicht der Nebukadnezar oder irgendwelche anderen Herrscher. Diese drei Buchstaben und der Gott, der dahinter steht, das soll unser ganzes Leben bestimmen. Dein Leben als Christ in Mannheim. Das soll getragen sein davon, dass du weißt, der Himmel herrscht. Niemand anders. Er kann tun, was er will. Jetzt passt mal auf, was Martin Luther gesagt hat. Martin Luther hat gesagt, vor 500 Jahren ungefähr, der Islam ist Gottes Zuchtrute für das deutsche Volk, wenn sie das Wort Gottes aufgeben. Haha, das ist eine ganz neue Perspektive. Wir brauchen uns nicht aufregen, wir brauchen einfach nur unseren Job machen, weil das andere macht alles der Herr. Wenn es ihm gefällt, dass in Deutschland irgendwo eine andere Religion regiert, ist es seine Sache. Das ist Strafe für das deutsche Volk. Regen wir uns nicht auf, machen wir unseren Job, regen wir das Evangelium. Wenn hier Gott Geschichte schreibt, können wir das nicht ändern. Aber wir können diesen Menschen das Evangelium predigen. Der Herr hat alles unter Kontrolle. Wir machen es so mit den Kindern, also immer irgendwie Natur sollen sie erleben. Und dann da haben wir so bei unserem Fluss, Passau, drei Flüsse statt, da gibt es also so Tümpel, da holen wir immer ganz einen Eimer voll Kaulquappen. Kennt ihr Kaulquappen? Wenn sie noch ganz jung sind, bitte? Auch in Mannheim. Bestimmt andere oder so. Bei uns sind die blau-weiß. Also, wir holen immer Kaulquappen, gell? Und dann machen wir eine kleine Welt für die Kaulquappen. Ich tue immer alles schön vorbereiten. Und beim ersten Jahr, so nach einigen Tagen, wir beobachten ein Entwicklungsstadium und so, wie das so vor sich geht. Und so nach einigen Tagen, da sind die alle oben geschwommen. Und die haben sich richtig aufgelöst, gell? Die haben sich so verbreitert, sind so flach geworden und so irgendwie aufgelöst. Da dachte ich, was ist denn mit denen los? Irgendeine schlimme Krankheit. Und dann habe ich eine leere Spülmitteldose gefunden im Garten. Und hat unser Kleiner komplette Dose Spüli da reingedrückt. Und dann haben wir gedacht, ja gut, das ist erledigt, die sind alle hin. Mit dem Gartenschlauch rein in den kleinen Teich, also so in dieses Steinbecken. Und dann hat es so geschaumt, dass bei uns im Garten so ein hoher Schaum war. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich, bei uns ist es so ein kleiner Berg, gell? Und dann lief die ganze Schaumwelle so runter. Also im zweiten Jahr, das war also letztes Jahr, haben wir wieder einen neuen Versuch gemacht. Und da waren es nur so 300 Stück ungefähr, nächsten Tag war es noch 50. Und da habe ich gemerkt, dass die Elstern die fressen. Verstehst? Also die 50 habe ich dann sozusagen gerettet. Aber ich habe es wirklich beschützen müssen. Aber dein Leben, wir als Kinder Gottes sind wir nicht wie diese Kaulquappen, dass dauernd irgendeine andere Gefahr kommt, weißt du, und dann kommt von da ein Angriff und dann werden wir hier vergiftet und dann werden wir hier gefressen. Das ist nicht so ein Zufall. Das funktioniert nicht alles so nach, hast du Glück gehabt. Das ist nicht wahr. Dann sind wir vollkommen geborgen in Gottes Hand. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Wir können fröhlich dem Herrn dienen. Die Himmel herrschen. Weißt du das? Hast du das schon geschluckt? Von ganzem Herzen. Egal, wie deine Umstände sind. Gott kann machen, dass du in 5 Sekunden Millionär bist. Oder, dass in 5 Sekunden von der einstürzenden Decke erschlagen wirst. Schauen wir mal. Achtung, okay, Achtung. 5, 4, 3. Willst du noch was zu deiner Frau sagen? 2, 1, 0. Und? Was würden wir jetzt hier sagen? Der Herr hat andere Pläne. Weder Millionär noch erschlagen. Verstehst? Das ist so. Mein Arbeitskollege, der ist, also wir diskutieren immer über den Glauben. Und der ist also voll geschichtsbewandert und erzählt mir irgendwas von der Geschichte. Und dann habe ich mal gekontert, habe irgendwelche Biografien gelesen. Sag ich, kennst du eigentlich John Wesley? John Wesley, na? Der reist immer nach England. Sag ich, was, du kennst nicht John Wesley? Nicht? Ja, was bist du überhaupt für? Hast du überhaupt keine Ahnung von England? Dann hat er sich gleich schlau gemacht und so kämpfen wir immer, gell? Und dann schreibt er ein E-Mail an alle Kollegen Weihnachten. Das Schicksal sei euch auch im neuen Jahr wohlgesonnen. Schicksal, der redet immer ein bisschen so pathetisch. Und dann habe ich zurückgeschrieben, Antwort, wenn dir das Schicksal nicht wohlgesonnen ist, dann frag mich, ich habe was Besseres. Das ist so. Wir brauchen uns davor nicht fürchten. Also bei diesem Aufkleber, der Plan, der ist folgendermaßen, sind also so kleine Aufkleber, die so ganz klein sind, die nur so, dass du mehr Stück zur Auswahl hast. Und dann, wenn du vielleicht Probleme mit deinem Chef hast, dann gehst du zu ihm ins Büro rein, gehst so rein, ohne Worte, papst ihm das so hin, und dann drehst du dich um und gehst du wieder. Die Himmel herrschen. Oder man könnte das auch auf das S beim Kontoauszug draufkleben. Oder auch auf die Diagnose vom Arzt Bescheid, zum Beispiel. Okay? Da wird es dann schon ein bisschen ernster. Was immer das ist. Auf die Tasse vor deinem Ehemann. Die Männer sind meistens irgendwie kleingläubig im Vergleich zu den Schwestern. Dann kriegst du gleich die Krise bei den Kleinigkeiten. Kannst du sagen, Schatz, schau mal, was da auf deiner Tasse steht. Ich glaube, wenn wir diese Lektion lernen, und das ist übrigens das Ziel jeder Predigt, also nach jeder Predigt soll unser Leben anders sein als vorher. Weil sonst können wir uns Predigen sparen. Oder? Und Predigen ist auch wie Füttern. Verstehst? Oder wie Essen. Du weißt nicht, wie der Schnitzel 1998 geschmeckt hat, aber du lebst davon. Ein Teil von dir war mal Schnitzel. Das ist so. Das ist auch der Sinn von der Predigt, dass man einfach lebt und geistig am Leben bleibt. Ich dachte mir, und wenn ich 7 Jahre Gras fressen müsste, ich will es lernen. Ich will diese Lektion lernen, die der Herr mir auch sagen will. In Vers 14 steht da, damit die Lebenden erkennen. Das sind wir. Lebst du noch? Dann ist die Botschaft für dich. Erkenne, die Himmel herrschen. Noch ein abschließendes Beispiel, vielleicht nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, ist ein bisschen gemein. Aber Thomas fragte gestern Abend, Franz, spielst du gern Gesellschaftsspiele? Nein, ich habe gesagt, ich hasse Spiele. Aber ein Spiel, das spiele ich total gern, das heißt 4 gewinnt. Kennt ihr das? Viel gewinnt. Und irgendwann habe ich meiner Frau vorgeschlagen, Schatz, spielen wir mal was, spielen wir viel gewinnt, machen wir ein Turnier. Wer als erster 10 hat, okay? Wer als erster 10 hat. Und ich spiele es deshalb gern, weil da gewinne ich eigentlich immer, sonst bei den anderen glaube ich nicht so die Ahnung. Aber wir haben das Turnier gespielt, es war total spannend. Und am Ende, also wirklich haarscharf, hat die Evi gewonnen, 10-9. Das war Wahnsinn. Okay? Wir waren total aus dem Häuschen. Dann hat sie sich gefreut. Sag ich, das gibt's ja nicht. Also, na. Dann habe ich so einen kleinen Zettel aus der Hosentasche gezogen und habe ihn ihr gegeben. Sag ich, Schatz, schau mal, da ist ein kleiner Zettel für dich. Wieso, was ist das? Da wacht es auf, da habe ich die Lösung schon drin. Da war schon die Lösung drin, wie es ausgeht. Da stand drauf, du gewinnst 10-9. Weil ich habe einfach die ganze Zeit das so gesteuert. Bis zum Schluss. Das war wirklich voll fies. Also. Und die Kunst ist, dass sozusagen der andere denkt, dass er gewonnen hat, selbstständig. Ja. Das war ganz am Anfang der Ehe, da waren wir noch sehr verliebt, da war das nicht so schlimm. Aber ich habe mir dann vorgestellt, okay, jetzt stell dir vor, du kommst zum Herrn, entweder bei der Entrückung oder wenn du stirbst, also eins von beiden. Und dann hätte der Herr eine ganze Kiste voll solcher Zettel beim Preisgericht, da wo drauf steht, sagen wir mal, 10. Januar 98, du bist in Panik umhergelaufen, hast dich die ganze Nacht gesorgt und der Herr sagt, schau mal, die Lösung wäre ganz einfach gewesen. Das war die Lösung von mir. Ich war da. Und dann kommt der nächste Zettel und du würdest dauernd erkennen, du hättest dich gar nicht aufregen müssen, weil ja die Himmel herrschen. Das ist doch voll peinlich. Wenn wir nicht dementsprechend handeln, dementsprechend, dass der Herr alles in der Hand hat und stattdessen uns genauso verhalten wie die ungläubige Welt. Das ist furchtbar, wenn das beim Preisgericht uns passieren sollte. Da wäre der Weg für dich gewesen, aber du hast Angst gehabt, wovon du leben sollst. Bist du deinen eigenen Weg gegangen, hast dem Herrn nicht vertraut und. Es war so, ich war schon mal verlobt und kurz nach der Bekehrung habe ich mich verliebt, dann verlobt. Meine damalige Freundin hat sich auch bekehrt, scheinbar. Und nach 4 Jahren Verlobungszeit und Umzug und alles ist schon klar, wo wir wohnen, wie die Kinder heißen sollen und so, war plötzlich alles vorbei. Weil irgendwann ist klar geworden, also entweder folge ich jetzt Jesus nach oder ich gehe mit ihr. Aber beides ging nicht mehr. Sie wollte dann nicht mehr mit Jesus leben. Und da war es total schwierig. Und dann habe ich also da irgendwann einen Schnitt gemacht. Was wollte ich jetzt erzählen? Genau. Dann bin ich irgendwann in eine Gemeinde, habe mir eine neue Gemeinde gesucht, dann meine jetzige Frau dort irgendwann kennengelernt. Und mir war vorher schon klar, jetzt soll ich auf eine Bibelschule gehen. Und dann haben wir das den Schwiegereltern gesagt. Wir möchten gern auf eine Bibelschule gehen. Und der Schwiegervater, die Schwiegermutter hat gesagt, wovon wollt ihr da leben? Und der Vater hat gesagt, wenn der Herr sie gerufen hat, wird er sie auch versorgen. Verstehst? Und die Mamas haben immer mehr Sorge um die Tochter. Die war gerade einen Monat frisch mit 19 von zu Hause weggeheiratet und gleich wegziehen und so. Das ist ja klar. War einfach nur Mutterschmerz. Aber wir haben so viele Wunder erlebt. Der Herr hat uns die ganze Zeit durchgetragen, wie wenn es schon vorher klar gewesen wäre. Und so könnte jeder von euch die Geschichten erzählen. So. Ihr seid also ausgerüstet mit einigen Aufklebern, die könnt ihr dahin kleben, wo ihr denkt, da zwickt's. Nimm dir heute Zeit, bekenn dem Herrn deinen Unglauben. Da hast du vielleicht schon ganz aus dem Auge verloren, dass die Himmel herrschen. Das musst du daran erinnern. Und gehen wir so als Gemeinde unseren Weg. Vielleicht beten wir noch. Allmächtiger Gott im Himmel, wir danken dir für die Lektion, die der Nebukadnezar lernen durfte. Und wir danken dir auch, dass du uns heute das Gleiche sagst, dass wir hier Zuschauer sein dürfen und auch Lernende. Wir bitten dich als ganze Gemeinde, dass du uns das offenbarst in welchen Punkten wir deine Herrschaft vergessen oder ablehnen oder überhaupt noch nicht entdeckt haben, und dass du dich uns offenbarst. Ich will dich bitten, dass diese Gemeinde aufblüht und wächst, Menschen gerettet werden und dass dieses Lob von den Lippen Nebukadnezars auch unser Lob ist. Du tust, was du willst, dafür beten wir dich an. Amen.